das himmlische Brautkleid. Dabei kam mir der Gedanke, nicht jedes weiße Kleid ist auch ein Brautkleid. Werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Das himmlische Brautkleid. Wir haben vorletzten Dienstag, hier eine lange Zeit des Gebets gehabt. Dienstagabend haben wir hier immer Gebetsgottesdienst. Und wir haben den Herrn angebetet über 2,5 Stunden. Und zwischendurch war auf einmal so der Impuls in mehreren Herzen da. Wir lesen einfach Abschnitte aus der Bibel. Und ich hatte so den Impuls, Mensch, lies mal was aus der Offenbarung. Also las ich aus der Offenbarung, dann haben wir weiter angebetet, dann las ich wieder ein Stück aus der Offenbarung, wir haben angebetet, dann las ich wieder ein Stück aus der Offenbarung, wir haben weiter angebetet. Und am Schluss kamen wir dann zu einem Vers, über den bin ich gestolpert, da bin ich dann hängen geblieben. Und den schauen wir uns nachher auch mal an, weil so beim Lesen, ich habe, was Offenbarung angeht, die Texte oft gelesen und sie sind mir auch geläufig, so dass ich weiß, in meiner Bibelseite sowieso ist das und da auf der Seite ist das. Also selbst wenn ich das Kapitel nicht weiß, aber ich weiß, es ist links oben, rechts oben oder unten, Mitte, wie auch immer. Auf jeden Fall, da bin ich dann über diesen Vers gestolpert. Es gab von Jesus eine Geschichte, die er erzählte. Er sagte, da war ein König, der hat Leute zu einer Hochzeit eingeladen. Der hat eine Hochzeitsfeier veranstalten wollen und dann schickte er seine Diener aus und sagt, ladet die Freunde, ladet die ein, die eigentlich zu mir gehören und mit denen ich vertraut bin oder die wir kennen oder die einfach dazu berufen sind, dabei zu sein. Und die Diener gehen aus und der Herr, die Diener kommen zurück und sagen, König, die Leute, die du eingeladen hast, die wollen nicht kommen. Der eine sagt, wir haben gerade 5 Ochsen gekauft. Ich muss erst mal gucken, wie die auf dem Acker laufen, wie das funktioniert. Da ist ein anderer, der ist gerade bei einem Geschäft und das kann ich jetzt nicht im Stich lassen. Tut mir leid, ich kann nicht zur Hochzeit kommen. Da gab es einen anderen, der hat gesagt, ich habe gerade geheiratet. Also und ich denke mal so, der war bestimmt auch froh, wenn Leute zu seiner Hochzeit kamen. Ich habe geheiratet, ich kann nicht kommen. Und er kriegt einfach eine Komplettabsage der Leute, die auf seiner Liste waren, die zu der Hochzeit kommen sollten. Sie kommen alle nicht. Das heißt, der König wurde zornig und er sagt zu den Dienern, geht raus an die Kreuzwege, geht raus ins Land und ladet ein, wen immer ihr findet, zur Hochzeit. Und sie gingen und viele Leute kamen zur Hochzeit. Aber es war noch Raum im Hochzeitssaal, es konnten noch mehr Gäste. Sagt er, dann geht an die Landstraßen. Geht auf die Landstraßen und guckt, wen ihr dort findet, bringt sie, die Hochzeit soll beginnen. Schließlich ist der Hochzeitssaal voll. Und der König, der kommt in diesen Hochzeitssaal und er guckt seine Gäste an, er mustert sie. Und dann finden wir folgenden Text in der Bibel. Matthäus 22, Vers 12. Und er spricht, er findet einen, der hat kein Hochzeitskleid an, kein Hochzeitsoutfit. Er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitkleid hast? Er aber verstummte. Das heißt nicht, dass er sich nicht ganz leisten konnte. Ganz einfach, diese Satzstellung im Griechischen zeigt, er hätte es schon längst dafür sorgen können, ein Hochzeitskleid anzuhaben. Er hätte es schon längst anhaben können, aber er sah das nicht für so wichtig an. Das muss nicht unbedingt. Man muss mich halt nehmen, wie ich bin, wenn ich zur Hochzeit komme. Aber die Vorschrift, oder was der König sagte, kommt mit Hochzeitskleid. So wie es dieser Feier zu dieser Feier gebührt. Er aber verstummte. Dann heißt es weiter, da sprach der König in Matthäus 22, 13, 14, da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände, und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Viele, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Also der König sagt nicht, oh, aber schade, dass du kein Kleid anhast. Nein, du bist nicht vorbereitet. Du bist nicht vorbereitet für ein Erscheinen auf dieser Hochzeitsfeier. Und weil du nicht vorbereitet bist, weil es dir auch egal war, weil du überhaupt keine Schritte unternommen hast, zu diesem Anlass vorbereitet zu kommen. Deshalb raus mit dir. Und er wurde hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Und er hat alle Menschen berufen, dazu berufen, seine Kinder zu sein. Aber viele nehmen diese Erwählung nicht an. Dieses Bild zeigt uns auch mit denen, geht an die Landstraßen und Kreuzwege überall hin, ladet ein, wen ihr findet. So, wir laden Menschen ein zur Hochzeit des Lammes, um es mal so fromm zu sagen. Wir laden Menschen ein in das Königreich Gottes, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Und viele kommen. Aber manche, die kommen, nehmen ihre Erwählung nicht ernst. Sie meinen, ich bin jetzt gerettet, ich muss nicht besonders was tun. Ich kann meinen Lebensstil leben, wie ich will. Manche meinen, ich kann so weiterleben, wie ich gelebt habe vor der Bekehrung. Natürlich kann man das alles, aber zu der Hochzeit des Lammes, zu dem jeder Gläubige geraten ist, zu dieser Hochzeit des Lammes gibt es ein Brautkleid. Und du und ich, wir tragen dafür Sorge, welches Kleid wir anhaben oder ob wir überhaupt eins anhaben werden. Und das werden wir dann so miteinander auch ein bisschen anschauen. Lukas 16, 19, da sehen wir auch, es geht vor allem, sagen wir, auch diese Bereiche, feine Leinwand. Und wir merken, nicht jeder, der ein weißes Kleid anhat, oder nicht jedes weiße Kleid ist doch gleichzeitig ein Brautkleid. Es war aber ein reicher Mann. Er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand. Und er lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ich möchte mal so sagen, Jesus sprach ja hier von einem Mann, dem das Gesetz, die Religion in Israel bekannt war. Aber Jesus spricht auch davon, dass er gekleidet war in eine feine Leinwand. Aber er lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Das heißt, in Saus und Braus, also wenn du die Texte dann noch näher anschaust, dann merkst du, da war immer Halligalli, da war immer voll die Party und da war immer voll möglichst, hau rein, lasst uns feiern bis zum Abwinken. So, und jetzt, wenn du jemanden fragen würdest, wenn du fragen würdest, dieser Mann, der da immer so feiert, was fällt dir an dem besonders auf? Keiner würde sagen, sein tolles, feines Leinwandgewand, sein Kleid, sondern alle würden sagen, also was mir auffällt ist, die fressen, die saufen und die hauen alles auf den Kopf und die kümmern sich auch nicht um die Armen, der Mann, der vor seiner Tür liegt und so weiter, der kriegt nicht mal die Knochen ab. Also er lebt ein sorgloses Leben, meine Seele, du hast ja gut, was willst du noch mehr? Niemand würde sagen, der hat ein tolles weißes Kleid an, sondern wir werden beschrieben nach dem, wie wir äußerlich sind. Wenn du und ich durch Christus gerechtfertigt worden sind, wenn wir gerechtfertigt worden sind durch Jesus Christus, unseren Herrn, und wir sind es, wenn er uns berufen hat in sein Reich, dann heißt das, wenn Menschen uns sehen und ich sage, ich bin jetzt Gottes Gerechtigkeit in Christus, ich bin gerechtfertigt durch den Glauben, dann muss oder sollte an uns zu sehen sein, dass wir tatsächlich diese neue Schöpfung in Christus sind. Wenn wir jetzt aber als Christen leben, wie dieser Mann auch, Hauptsache wir feiern, wir leben unseren Egoismus aus, wir leben das so, wie es uns passt, jeder nach seiner Fasson und wir haben ja den Herrn, es ist ja alles Gnade, dabei vergessen wir Titus 1,12, die Gnade Gottes erzieht uns, alle Gottlosigkeit zu verleugnen. Paulus sagt, die Gnade Gottes an mir ist nicht vergeblich gewesen. Sie hat mich dazu gebracht, dass ich mehr arbeite als alle. Also Gnade, durch Gnade sind wir gerettet. Aber Gnade beinhaltet im Paket, ich werde mehr jetzt arbeiten als andere. Gnade beinhaltet, ich werde mehr als jeder andere Gottlosigkeit und ungöttliches Leben meiden. Dazu erzieht Gnade. Gnade sagt, du kannst nicht mehr den alten Lifestyle leben. Du kannst nicht mehr das alte Leben leben. Gnade sagt, das ist vorbei, denn du bist jetzt in Gnade gekommen. Du hast die Welt verlassen, bist in Reich Gottes gekommen. Du kannst dort nicht mehr leben. Wenn du in Gnade leben willst, dann musst du auch in dieser Gnade bleiben. So, er kleidete sich, wir schauen ein anderes Bild an. Weißes Kleid, außen hui, also fein, innen fui. Wehe, wehe, Offenbarung 18, 16, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlachstoff und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Von wem schreibt er da? Wenn du den Textzusammenhang anschaust in der Offenbarung, dann siehst du, dass er dort schreibt über die abgefallene Kirche. So, es wird ganz stark auch die Kirche beschrieben, die ihren Hauptsitz auf 7 Hügeln hat. Das ist die römisch-katholische Kirche in Rom. Rom ist auf 7 Hügeln erbaut und dort ist der Vatikan. Und wenn du es anschaust, dann siehst du, Mensch, ja, okay, nach außen sieht alles fein aus. Pur Scharlachstoff, viel Gold, Edelgestein, Perlen. Also eine Kirche, die nur so protzt von Reichtum. Und Gott ist davon total angewidert. Er ist da so angewidert von, dass er in Offenbarung 18, wenn du den Zusammenhang liest, diese Kirche innerhalb einer Stunde zerstört. Und dann fordert Gott alle Welt auf, jubelt jetzt und freut euch über ihre Zerstörung. Also wir sehen, nach außen, hui, Prunk, Gold, Perlen, Edelgestein. So, also wenn du das anschaust und dann sagt die Bibel, voll von Götzendienst, Anbetung von Heiligen und Madonnen und so weiter, das Gott ausdrücklich verboten hatte. Er sagt, wenn ich der Herr dein Gott bin, dann wirst du keine Statuen anbeten, dann wirst du keine Heiligen anbeten. Das ist ja etwas, was der Herr gesagt hat. So, also wir sehen hier auch, sie hat auch feine Leinwand, äußerlich feine Leinwand. Und wenn du sie beschreibst, Prunk und Pracht, Riesenkathedralen, Dome, die keiner mehr bezahlen kann. Und, okay, gehen wir einen Schritt weiter. Dann finden wir das himmlische Brautkleid. Da will ich mit euch doch nochmal schnell die Bibel aufschlagen. Bis jetzt habt ihr es ja auf PowerPoint mitgelesen soweit. Offenbarung, Kapitel 19. Offenbarung 19. Ab Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Das war gerade nach dem Sturz eines ganz verweltlichten, gottlosen Kirchensystems, zu dem sicherlich auch andere mit dazugehören. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib, also seine Braut, hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Darüber bin ich gestolpert. Denn die gerechten Taten die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das heißt, das Brautkleid, das du und ich mal im Himmel bekommen oder auch nicht, das haben wir selber auf dieser Erde oder wir haben selber auf dieser Erde bei der Herstellung mitgewirkt. Wir haben Mittel. Denn er sagt, die feinen Leinen ist kein Stoff, sondern es sind die Werke, nochmal in diesem Vers, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Bis dahin in diesem Text. Wir lesen diesen Text gerade noch einmal an der Leinwand. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Die Leute sind immer schnell dabei und sagen, ja, aber wir sind doch umsonst gerechtfertigt. Ja, wir sind umsonst gerechtfertigt. Aber wenn wir gerechtfertigt werden sind, und in seinen worden sind und in seinen Stand hinein versetzt worden sind, dann fangen wir auch an, dieses Leben zu leben, das der lebt, der uns gerechtfertigt hat. Hallo? Könnt ihr mir folgen? Wir fangen dann an, dieses Leben zu leben, das der, in das er uns hineingestellt hat. Wir sind gerechtfertigt allein durch Gnade. Ich sagte bereits, Gnade fängt dann an, uns zu erziehen und aus unserem bisherigen Lebensstil herauszuholen und umzuwandeln in einen göttlichen. Also er sagt, hier ist kein Gold, hier ist keine Perlen, hier ist nicht Purpur, kein Scharlachstoffe. Die feine Leinwand, die für das Brautkleid der Braut Jesu Christi im Himmel verwendet sind, das sind deine und meine Taten, die wir hier auf der Erde tun oder nicht tun. Die Frage für mich ist, wenn wir einmal bei Gott stehen, wie stehen wir dann? Kann dieses Brautkleid, kann der Vater sagen, hier, die Hochzeit mit meinem Sohn ist jetzt da. Kann der Vater sagen, hier, treu gewesen, guter Diener, gute Dienerin, empfange dein Brautkleid. Oder haben wir auf dieser Erde überhaupt nicht für Gott gelebt? Wir haben zwar fleißig in Zungen gebetet, wir haben fleißig gesungen und die Hände hochgehoben und wir haben gesagt, wir sind in Gnade, Halleluja. Und sonst, wenn man uns aber dann die 6 Tage in der Woche sieht, dann sieht keiner vielleicht, ob du überhaupt ein Christ bist. Denn auf der Arbeitsstelle bist du genauso müffig, grimmig, zornig, stinkig wie alle anderen auch. Auf der Arbeit lügst du und betrügst du vielleicht genauso wie alle anderen auch. Die Frage ist, merkt man, dass Gnade in unser Leben gekommen ist? Merkt man, dass wir wirklich Gottes Gerechtigkeit geworden sind? Denn das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Dass wir auch in dieser Gerechtigkeit leben. Wenn ich in Ungerechtigkeit lebe, bewusst mich entscheide und dort lebe, dann lebe ich nicht mehr in Gerechtigkeit. Dann bewege ich mich außerhalb des Reiches Gottes. Und mit all den Konsequenzen und den Attacken und Problemen und Schwierigkeiten, die dann dort auch auf mich warten. Wir lesen ein Stück weiter. Vermischung ist nicht erlaubt. 5. Mose 22, Vers 11. Du sollst nicht Gewebe von verschiedenartigem Stoff anziehen. Wolle und Leinen zusammen. Hier geht es darum, um die Priester im Alten Testament. Hier war es speziell auch im Bereich dann Aaron, als er seinen Priesterdienst aufnahm. Da hat Gott gesagt, wie er gekleidet sein sollte. Und Gott hat gesagt, der Priester, Leinen, weiße Leinen, keine Vermischung. Wir werden nachher noch sehen, was er dazu weiter zu sagen hat. 5. Mose 22, 11 war das hier. Du sollst nicht Gewebe von verschiedenartigem Stoff anziehen, Wolle und Leinen zusammen. Gott sagt, wir können nicht Dinge vermischen. Gott sagt, wir können nicht Gott lieben und die Welt lieb haben. Ich spreche nicht einfach so banal Welt. Kosmos heißt dafür Welt. Dieses Weltsystem, die so wie diese Welt leben, denken wie die Welt. Römer 12, 2, denkt nicht mehr wie die Welt. Ihr seid doch jetzt Gottes Kinder. Denkt nicht mehr wie die Nationen. Wir sind jetzt in einem neuen Reich, in Gottes Reich. Denkt nicht mehr so. Ihr müsst euer Denken erneuern. Gnade erzieht mich dazu und sagt, da denkst du falsch, du musst jetzt anders denken. Gnade sagt, das ist aber wieder Fehldenken, du musst da jetzt erneuert werden. Geh in Gottes Wort und lies es, was Gott dazu sagt, und dann ziehst du dir das an. So, Gott, Johannes schreibt in seinem Brief, wenn jemand diese Welt lieb hat, dann ist in ihm nicht die Liebe des Vaters. Steht so. Wenn jemand die Welt lieb hat, ist in ihm nicht die Liebe des Vaters. Wir gehen ein Stück weiter. 1. Johannes 2, 29. Die Schrift sagt, dass wir in dieser Gerechtigkeit auch leben sollen. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. In 1. Johannes 3, 7 dann, Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Und er sagt in 3. Johannes 1, 11, wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Es spielt keine Rolle, ob wir uns Christen nennen oder nicht. Aber wenn wir als Christen Böses tun, dann kennen wir Gott nicht. Wenn wir uns entscheiden zu einem Weg, ich spreche nicht, dass wir mal fallen, dass jemand sündigt. Ich spreche von dieser bewussten Haltung, einen Lebensstil außerhalb der Ordnung Gottes, so möchte ich es mal sagen, zu leben und zu sagen, das Blut ist ja, die Gnade ist ja da, ich bin ja schon wunderschön abgedeckt. Nein, die Schrift sagt, wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Und Johannes schreibt diesen Brief nicht an irgendwelche Leute. Er schreibt diesen Brief an die Gemeinde. Er schreibt der Gemeinde. Deshalb sagt er ja auch davor, Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Lasst euch nicht sagen, ist schon alles in Ordnung, wir sind ja doch in Gnade. Ist ja schon alles fein, ist doch alles in Butter. Ich weiß, wenn man solche Themen wählt, und eigentlich sträube ich mich ja vor solchen Themen, das gebe ich ja auch ganz ehrlich zu. Und ich habe gedacht, so gestern noch, habe ich gedacht, mein lieber Scholli, Herr, wenn ich das hier wirklich so predige, wenn ich das wirklich so sage, dann wird manch einer sich angepiekst vorkommen. Und schon hatte ich in meinen Gedanken ein Thema parat, das ein bisschen softer und moderater wäre und wo man sich doch dann vielleicht auch nur freuen könnte. Und ja, die Neigung ist ja da. Aber wenn ich tue, was ich will, dann bin ich Christi Knecht nicht mehr. Und die andere Sache ist, Leute, überleg dir mal, ich verschweige etwas und du stehst da nackig. Du hast kein Brautkleid. Du stehst dort nackig wie der Adam nach seinem Sündenfall, bedeckst deine Blöße und sagst, wo ist da bloß mein Kleid? Und Jesus muss sagen, es ist keins da. Hast keins mitgebracht. Hast keins vorausgeschickt. Verstehst du? Dann gefällt mir das doch lieber und ich leuchte in mein Leben rein, schaue in mein Leben rein und sage, dass ich nicht nackig dastehe. Als wenn ich sage, ach, wird schon alles glatt gehen, wird schon alles gut laufen, alles kein Problem. Und du stehst dort und sagst, Herbert, du stehst da jetzt schön mit dem weißen Kleid und mich lässt du hier nackig stehen. Du bist schuld, du hast es mir nicht gesagt im Gottesdienst. Ja, du hast uns oft zum Lachen gebracht. Hast manchen Scherz in deine Predigt eingebaut, werde ich auch weitermachen. Aber du hast manches dieser Dinge gemacht, aber du hast mir nicht gesagt, dass ich mein Leben mit Jesus wirklich ernst nehmen muss. Und weißt du, das wird Abstriche geben von meiner Belohnung. Denn wir werden belohnt werden, so wie wir als Christen hier gelebt haben. Und was sagt der Apostel? Er sagt, manche werden gerettet wie durchs Feuer. Sie haben nur auf Irdisches gebaut. Stroh, Stoppeln, Heu, nur Irdisches. Gerettet wie durchs Feuer. Gerade mal eben noch durchgeflutscht. Gerade eben durchgeflutscht. Aber ich will doch nicht nur durchgeflutscht sein. Ich will ja auch nicht jetzt hergehen und abchecken, wie weit kann ich mich entfernen, um noch durchzuschluppen. Verstehst du? Was willst du machen, wenn du dich verrechnest? Wenn du einen halben Meter daneben liegst? Um es mal so einfach zu sprechen. So, es ist also wichtig, wenn ihr wisst, dass Kinder niemand verwirrt. Okay, nächster Vers war das. Moment. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Philipper 3,18. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Ein Jünger Jesu zum Feind des Kreuzes Christi. Jünger Jesu, die Feinde des Kreuzes sind. Mein Lebensstil, den ich lebe im Alltag, zeigt, ob ich ein Freund des Himmels bin oder ein Feind des Himmels bin. Ich kann Halleluja singen, ja, Jesus ist mein bester Freund. Das kann ich singen. Aber die Frage ist, ob ich es lebe. Lebe ich eine Freundschaft mit ihm? Lebe ich eine Beziehung mit ihm? Das ist die Frage. Und er sagt, ich sage es mit Weinen, sagt der Apostel Paulus, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Ich habe ja nur diesen Text immer, da könnte man eine Bibelarbeit fast drüber machen. Dann heißt es, sie wandeln in ausschweifendem Leben. Sie leben wie die Gottlosen auch. Sie kümmern sich nicht auch um die Bedürftigen. Sie kümmern sich nicht um die Verlorenen, geht es in einem Petrus. Judas geht her. Sie sind eigentlich nur zufrieden oder fröhlich, wenn in der Gemeinde ein Fest gefeiert wird und wenn alles fröhlich zugeht. Sie sind gerne auf euren Gemeindefesten, sagt der Judasbrief. Gerne, Judas war ja ein leiblicher Halbbruder Jesu. Judas sagt, gerne sind sie auf euren Partys. Gerne sind sie bei eurem Gemeindegeschehen. Das macht Spaß und Halleluja und der Herr ist ja auch noch da. Aber er sagt, ihr Lebensstil im Alltag, du findest nichts, dass Christus im Leben ist. Und dann sagt Judas über diese Gläubigen etwas ganz Erschreckendes. Für sie ist die ewige Finsternis aufgehoben. Hallo! John Bevere hat mal darüber gepredigt, vor 2 Jahren, 3 Jahren, habe ich gesagt, mein lieber Junge, jetzt machst du dich aber echt unbeliebt. Aber die Schrift sagt da, sie loben mit euch, sie tun so oder es scheint so, als würden sie dazugehören. Aber ihr Lebensstil im Alltag zeigt genau das Gegenteil. Und Judas geht ganz einfach hin und sagt, für sie ist die äußerste Finsternis aufgehoben. Die äußerste Finsternis. Ist schon erschreckend. Ich will uns heute Abend herausfordern, aufrufen, unseren Stand zu überprüfen. Dass wir doch mal scannen, dass wir mal abchecken. Das machen wir doch im Natürlichen auch so. Bevor ich hier losfuhr, habe ich meinen Computer schnell Antivir noch angestellt und einen Scan gemacht, zu gucken, ob er virenfrei ist. Wenn ich zu Hause komme, dann werde ich sehen, ist rotes Schirmschild oder nicht. Wir scannen das immer wieder ab. Wir checken diese Dinge ab. Und wir sollten auch so einen Scan immer wieder in unserem Leben machen. Nicht, dass wir nachher verseucht sind von allem und merken gar nicht mehr, dass wir schon längst von der Seite Gottes gewichen sind. Denn der Herr sagt immer wieder auch in seinem Wort, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist ganz weit weg von mir. Sie sind gar nicht bei mir. Ich will dir sagen, mein Bruder und Schwester, wir sind nicht in erster Linie dazu berufen, in dieser Welt einen erfolgreichen Beruf zu sein. Dazu sind wir nicht berufen. Erfolgreich im Beruf zu sein. Wir sind zuallererst dazu berufen, Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Dazu sind wir berufen. Wir sind zuallererst berufen, Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Das heißt nicht, dass du nicht erfolgreich sein sollst im Beruf. Und das ist gut. Aber du musst die Prioritäten richtig setzen. Du musst die Prioritäten setzen. Denn Gott sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Deine Wege werden geebnet werden von dem, der Schlüsselgewalt hat, Türen zu öffnen und Türen zu schließen. Und wenn du meinst, dass durch deine Gradlinigkeit dir Türen verschlossen werden, glaube mir, Jesus hat immer noch den Schlüssel. Und wenn du ihm vertraust, wird er immer noch die Türen öffnen. Da können Legionen aufstehen und sagen, dem verschließen wir die Tür. Wenn Gott sagt, die Tür geht auf, dann geht sie auf, weil er ist Gott. Und er sagt, meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, bei ihnen wohne ich, ihnen stehe ich bei, ihnen helfe ich und ihnen bahnt er auch die Pfade, den Weg. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge sehen und auch erkennen. Es ist wichtig, dass wir zu einer lokalen Ortsgemeinde gehören. Hört mir gut zu, meine lieben Brüder und Schwestern, und die ihr im Internet zuhört. Du brauchst eine lokale Ortsgemeinde. Ich kann das nicht hören, dass Leute immer wieder kommen, ich gehöre zur Universalgemeinde. Ich gehöre auch zur Universalgemeinde. Hallo, ich gehöre dazu. Aber meine Mitgliedschaft in der Universalgemeinde rührt aus einer Mitgliedschaft in einer lokalen Ortsgemeinde. Wenn ich nicht zu einer lokalen Ortsgemeinde gehöre, wie will ich dann Reich Gottes bauen? Ich finde das immer ganz stark, wenn so eine Boeing oder sowas gebaut wird. Oder auch selbst, wenn wir das bei Autofirmen sehen. Ein Auto wird ja nicht unbedingt immer an einer Stelle gebaut. In der Regel wird es wo zusammengesetzt. Aber da gibt es einen Betrieb, vielleicht sogar in einem anderen Land. Dieser Betrieb geht her und der ist zuständig für die Triebwerke. Ein anderer Betrieb ist für das Fahrwerk zuständig. Ein anderer Betrieb ist für die Flügel, Tank und so weiter zuständig. Ein anderer Betrieb ist wieder zuständig, damit das Cockpit und die ganze Elektronik und so alles tipptopp ist. Also, und dann wird all das wo zusammengetragen und an einem Ort zusammengebaut, richtig? So, aber da kann nicht jeder von irgendwo herkommen und sagen, an diesem zentralen Ort, da bauen wir jetzt alle mit. An jedem Ort gibt es Leute, die gewisse Teile bauen. Ich habe nichts dagegen und finde es gut, die Vielfältigkeit der Gemeinden, die wir haben. Und wir haben in diesem Land eine Vielfältigkeit der Gemeinden auf dieser Welt. Aber wir bauen alle an Teilen für dieses ewige Königreich Gottes. Aber wenn du nicht verbindlich in einer lokalen Gemeinde mitarbeitest, sondern sagst, ich gehöre zur Universalgemeinde, dann bist du ein Sputnik. Leute kommen, oh Herbert, ich gehöre zur Universalgemeinde. Ach, sag ich, dann bist du ein Sputnik. Ich nenne sie immer Sputniks. Die kreisen überall rum, aber sind nie greifbar. Überall. Guck mal, die Sputniks um die Erde, sie kreisen rum, aber sind nie greifbar. Wenn es darum geht, du hilf mal in der Gemeinde mit. Ja du, ich gehöre zur Universalgemeinde. Und ich glaube, dass solche Leute auf einmal dastehen. Und weißt du, du baust nicht in guten Werken. Die guten Werke und die guten Taten auch an deiner Gemeinde. Und ich sage euch auch, wenn du als Gast hier bist, aus einer anderen Gemeinde, arbeite treu in der lokalen Ortsgemeinde mit. Der Herr hat uns berufen, gemeinsam das Haus zu bauen. Arbeite in deiner Gemeinde mit. Ich glaube, dass Menschen, die sich drücken, lokal zu einer Gemeinde zu gehören, dass solche Leute Leiterschaft scheuen. Ich glaube, dass solche Leute Korrektur scheuen. Ich glaube, dass solche Leute irgendwie sagen, du, ich gehöre ja noch nicht dazu. Und somit kann man ja auch nur gewiss in mein Leben hineinreden. Und ich glaube, diese Position müssen manche klären. Und auch mit manchen von euch im Internet, mit denen ich Kontakt habe. Du hörst das heute Abend. Wir haben darüber gesprochen. Und manche von euch haben sich aufgemacht und aufgrund meiner Predigten haben sie sich biblischen Gemeinden angeschlossen. Aber das sind andere von euch. Sie sind nur an ihrem Computer, ganz für sich alleine, hören die Predigten. Es ist gut, dass du sie hörst. Aber mein Bruder und Schwester, der du das hörst, du solltest an deinen Ort gehen. Und in der Vielfalt der Gemeinden wirst du bestimmt einen Platz finden, an dem Gott sagt, hier ist dein Zuhause, hier lebe, hier arbeite, hier wirke mit. Baue hier an diesem Ort mit am Reich Gottes, mit an dem Haus Gottes. Denn die Gemeinde Jesu ist das Haus Gottes. Sie ist das Haus Gottes. Ich wollte das bei diesem Gelegenheit einfach mal so verschärft reinbringen. Ich gehöre zu keiner Gemeinde. Mal bin ich da, mal bin ich dort, mal bin ich da. Das heißt, du gehörst nirgendwo hin. Du bist eigentlich ein einsamer Mensch. Du bist ein verlorener Mensch. Denn schlussendlich ist auch niemand für dich verantwortlich. Niemand ist für dich verantwortlich. Aber diese Menschen, stelle ich fest, wenn sie in Not geraten, wieso kümmert sich denn keiner um mich? Vorher, als man sich kümmern wollte und dich in Gnade reinführen sollte und noch einen Weg der Gnade, ja, da will ich mir jetzt aber mal nichts sagen lassen. Verstehst du? Also, klär das ab, auch wenn du heute Abend hier bist. Und du arbeitest nicht verbindlich in der Gemeinde mit. Du bist nur Job, 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 Job. Dann ist in deinem Leben wirklich nicht das Reich Gottes an erster Stelle. Dann ist in deinem Leben irgendwas schief. Und irgendwann fällt dieses Haus ein, so wie meine Bäume heute umgestürzt sind. Der Wind wird kommen, der Sturm wird kommen und es wird umfallen, dieses Gebäude. Wer diese meine Rede hört, sagt Jesus, seine Worte hört und tut. Eine seiner Reden war, dass wir die Versammlungen der Gläubigen nicht versäumen sollen, sondern verbindlich zur Gemeinschaft gehören sollen. Und dort ermahnt euch gegenseitig, ermutigt euch gegenseitig. Dort helft einander, tröstet einander. So, das ist, was der Herr sagt. Okay, denn viele wandeln, von denen ich euch oft sagte, gesagt habe, nun aber oft mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Wer sagt, 1. Johannes 2, Vers 6, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Unser Wandel, Christusgemäß, ist der Wandel in Gerechtigkeit, ist der Wandel in gerechten Wegen und von da heraus auch ein Leben in gerechten Taten, möchte ich es mal so sagen. 1. Johannes 1, 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ganz klar. Gibt nichts dran zu rütteln. Wenn ich in Finsternis wandle, wenn ich in Sünde lebe, wenn ich weiß, dieser Lebensstil, den ich lebe, ist ein verkehrter Lebensstil. Es ist vielleicht sogar ein ganz gottloser Lebensstil. Aber jeder Lebensstil, losgelöst von Gott, ist ein gottloser Lebensstil. Wenn wir da losgelöst sind, dann sagt die Schrift und sagen, aber ich habe Gemeinschaft mit Gott. Dann ist das ein Irrtum. In meiner Bibel steht geschrieben, wer in Finsternis lebt, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Hallo. Steht das da? So, und ich möchte, dass wir uns das anschauen. Ich möchte, dass wir das auf uns wirken lassen. Paulus bevor er verhaftet wurde und nach Rom ging. Er hat gesagt, Brüder, mit bestem Gewissen vor Gott, ich habe nichts zurückgehalten von all dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat und was der Herr mir aufgetragen hat zu sagen. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe euch alles verkündigt. Deshalb sagt er, bin ich auch frei von aller Schuld, von aller Blut. Und man hat ihm bestätigt, ja, du hast es uns eindringlich gesagt, denn all solche Verse hat er und dein Apostel, haben sie den Gemeinden geschrieben. Das sind ja noch alles softe Dinge, die wir lesen. Das haben sie alles geschrieben. Ich habe nichts zurückgehalten, weil Paulus sagt, ich möchte nicht einmal schuldig vor Gott dastehen als der, der schöne Gottesdienste gehalten hat und schöne Veranstaltungen gemacht hat, aber Menschen nicht zu einem heiligen Lebensstil in Christus hineingebracht hat, zu einem Leben in einer intensiven Anbindung an Jesus. Wir werden nächste Woche vielleicht drüber sprechen. Und da möchte ich fragen, klebst du an Jesus? Echte Nachfolge nach der Bibel ist an ihm kleben, wie miteinander verleimt sein. Wir gucken uns das vielleicht nächste Woche an, wenn der Herr erlaubt. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Epheser 2, Vers 10 sagt der Apostel, wir sind sein Gebilde oder sein Geschaffenes. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Werke vorbereitet. Er hat gesagt, mein Reich besteht so und so. Es ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. In meinem Reich gelten diese Verordnungen. In meinem Reich gelten diese Ordnungen. In meinem Reich gilt dieser Lebensstil. Das hat Gott schon geschaffen vor Grundlegung der Welt, wie es an einer anderen Stelle ist. Er hat das vorher schon gemacht. Und er sagt, jeder, der jetzt Christ wird, jeder, der zu Jesus kommt, der wird gerufen und er sagt, ich will Jesus, du sollst mein Herr sein, dir will ich nachfolgen. Jeder kommt in dieses zuvor Geschaffene hinein, um dort zu leben und sein Leben zu führen. Wir sind geschaffen von ihm in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Wort wandeln bedeutet, wir bewegen uns nur noch im Rahmen dieses Göttlichen. Wandeln, dieses Wort wandeln, ich habe es heute nochmal nachgeschaut im Griechischen. Es heißt, wir bewegen uns darin, darin ziehen wir umher. Wir bleiben in den festgelegten Grenzen des Reiches Gottes. Und diese Grenzen des Reiches Gottes sind größer als jede Grenze eines gottlosen Reiches. Größer. Und wir sind dort gerufen. Und Gott sagt, du bist jetzt Christ geworden. Du bist mein Kind geworden. So, jetzt guck her, du hast bisher in einem falschen Reich gelebt. In einem Reich der Finsternis. Da galten gewisse Muster, gewisse Verhaltensregeln und so weiter. Aber diese Verhaltensregeln und Muster in diesem alten Reich, die haben dich krank gemacht. Die haben dich einsam gemacht. Die haben dich kaputt gemacht. Und Gott sagt, jetzt lade ich dich ein, in mein Reich zu kommen. Friede, Freude und Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit nicht nur für mich, sondern Gerechtigkeit auch Leben für andere. Und mit anderen, in andere hinein. So, dazu sind wir gerufen. Gott sagt, dass wir darin wandeln sollen. In 1. Johannes 2, 29 nochmal. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Man müsste sich fast fragen, wenn ich in Ungerechtigkeit lebe, wenn ich in Gottlosigkeit lebe, bin ich überhaupt von neuem geboren? Oder bin ich schon wieder so verfinstert? Denn wir können das festmachen. Die Bibel sagt, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber meinen Bruder nicht, Gott sagt, dann bist du ein Lügner, sagt Johannes. Er sagt, wie kannst du sagen, du liebst Gott, den du nicht siehst, aber dein Bruder, den du siehst, sagst du, liebst du nicht. Verstehen? Und wir kommen mit guten Taten und sagen, ich liebe, auch wenn er es nicht verdient hat, auch wenn er mich genervt hat, auch wenn er mich angepikst hat, auch wenn er, was weiß ich, gemacht hat. Ich ziehe das Verhalten des Herrn Jesus Christus an. Ich rechne in der Liebe Gottes, ich rechne das Böse nicht zu. Ich rechne es nicht zu. Ich folge Christus. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. 1. Johannes 3, 7 nochmal. Nochmal zurück zu dem Kleid. Denn wir sind ja Priester Gottes, oder? Er hat uns gemacht zu Priestern in seinem Königreich. Ist das richtig? Ist euch bewusst? Genau. Wir sind Priester. Wir sind Priester Gottes. Wir haben erst schon gelesen, der Priester soll nicht Dinge vermischen. Also nicht nur der Herbert ist ein Priester oder der Hauszellleiter. Nein, jeder Gläubige ist hineingeboren in das Königreich Gottes, um dort Priester zu sein. Wir alle sind Priester. Wir alle sind von Gott in dieselbe Berufung hineingerufen. Wir sind erstmal grundsätzlich alle Priester Gottes. Und er sagt in 3. Mose 16,4, er soll, der Priester, er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen. Und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Wenn wir zurückschauen, was der Herr sagte in Offenbarung, diese weiße Leinen, dieses Brautkleid, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und hier, was hier am Anfang in einer Symbolik war oder in einer Handlung war, die Gott festgelegt hatte für das aaronische Priestertum, da sagt er, ein heiligen Leibrock aus Leinen, das heißt dein Körper, unser Körper soll mit Reinheit bedeckt sein. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben kein Recht, diesen Körper zu missbrauchen für andere Zwecke. Er ist Gottes Haus. Wisst ihr denn nicht, sagt der Apostel Paulus im Korintherbrief, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Heilige Geist in euch wohnt? Ihr seid ein Tempel. Und er sagt, also einen heiligen Leibrock, mein Körper gehört Gott. Er ist Gottes Zuhause. Wir singen doch manches Mal so schön so Lieder wie I want to be a dwelling place. Ich möchte so gern ein bewohnbarer Ort für dich sein. Aber glaube mir, ich bin überzeugt davon, dass Gott nicht in eine Jauchengrube einzieht. Er zieht nicht ein, wo Schmutz ist, den man nicht weggeben möchte, den man behalten müsste. Wenn du sagst, ich will meinen Dreck behalten, meinen dreckigen Lebensstil behalten, aber komm, Herr Jesus, zieh mir ein, sagte Jesus, nein, entweder der Dreck raus oder ich bleib draußen. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, was wir wollen. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten, sagt der Prophet. Euer Problem ist, ihr seid, Sonntag sind wir, Halleluja. Aber Montag bis Freitag, was hat diese Welt mir zu bieten? Sage mir, was kann ich noch irgendwie mitnehmen? So, er sagt hier, also ein Leibrock, unser Leib, aus euren Leibern sollen Ströme, oder Jesus sagt, aus euren Leibern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Kann es sein, dass wir nichts mehr merken von diesen Strömen, die aus unseren Leibern fließen, weil unser Leib gar nicht mehr für diese Ströme hergegeben wird, sondern für Schmutz? Was fließt von unseren Körpern? Fließt da Unmoral? Was fließt von unseren Körpern? Was geht davon ab? Was geht davon aus? Der Herr hat gesagt, dieser Körper, er soll rein gekleidet sein. Und wir haben gesehen, auch mit dem Brautkleid, es ist eine ganz klare geistliche Haltung, ein geistliches Element. Und dann sagt er, und leinerne Beinkleider, reine. Wir wissen, gerade was wir erst in Offenbarung gelesen haben, diese Leinen, die Gott für seine Priester gedacht hat und die das Brautkleid ausmachen, ist rein und glänzend. Es ist sauber. Es ist sauber. Bitte, verstehe, ich spreche nicht davon, dass jemand, wenn er sündigt, auf die Nase fällt und sagt, oh, jetzt kennst du Gott nicht. Nein, wenn du auf die Nase fällst und sagst, wow, eklig, und du stehst auf und sagst, Herr, wasche mich in deinem Blut. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Und was tut er? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber wisst ihr, was ein Problem ist? Die meisten Christen, auch die meisten Pfingstler, sie verbringen ihr Leben in der himmlischen Waschmaschine. Manche kommen nicht mal dazu, mal getrocknet zu werden in der Luft des Heiligen Geistes. Man ist da ständig nur Buße und Waschen, Buße und Waschen, Buße und Waschen. Statt wirklich als ein Licht in diese Welt hineinzugehen, statt als Salz in diese Welt hineinzugehen, da, wozu wir ja auch berufen sind. Wenn er sagt, die Beinkleider sollen rein sein, die Wege, die ich gehe, das müssen reine Wege sein, das müssen glänzende Wege gehen. Ich ziehe nicht mehr am gleichen Joch mit Ungläubigen, in welcher Form das auch immer, hat nicht nur mal mit Ehe zu tun, sondern es hat in allen Bereichen zu tun. Ich gehe nicht mehr, meine Füße stelle ich nicht mehr zur Verfügung für Wege, die Gott nicht gefallen, die nicht innerhalb des Reiches Gottes sind. Ein Priester, Gott sagt, wenn du mein Priester sein willst, dann dürfen deine Füße nicht mehr hinlaufen, wo sie wollen. Das sind dann meine Füße, weil du bist mein Gefäß, du bist mein Diener, du bist mein Priester. Und er sagt, und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten. Den Gürtel der Wahrheit kennen wir aus dem Epheserbrief. Umgürte dich mit reiner, glänzender Wahrheit. Mit reiner, glänzender Wahrheit. Das ist unser Outfit. Das ist unser Kleid. Reine. Und dann sagt er weiter, und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden soll der Priester. Einen Kopfbund aus Leinen soll er sich umbinden. Das heißt, ich erlaube nicht, dass negative Gedanken einfach so durch die Gegend fliegen. Ich erlaube mir nicht zu denken, dass du blöd bist und du bescheuert bist und du bist vielleicht was ganz anderes. Ich erlaube mir nicht, in meinen Fantasien zu gehen. Ehebrechen darf ich ja nicht, aber in Gedanken kann man das ja doch mal durchspielen. Das ist auch unser Gedanken, unser Kopf. Da soll reine, glänzende Leinen drauf. Da soll Leinen drauf, das rein ist, wo jederzeit der Heilige Geist reinschauen kann, leben kann, sich wohlfühlen kann, wo Gott sagt, Mensch, auch dein Verstand, mein Kind, dein Verstand ist so sauber und rein, ich fühle mich in deinem Denken wohl. Ich fühle mich zu Hause. Ich möchte da drin wohnen. Und er sagt, das sind heilige Kleider. Das sind heilige Kleider. Und er sagt, er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Das ist für mich auch, die wir Gott dienen wollen. Wir leben, Mann, in diesem Nation. Und ich hab so gedacht die Tage und habe mich auch mit Marita unterhalten darüber. Es wird unter dem Volk Gottes in dieser Nation eine mächtige Erschütterung geben. Es wird eine mächtige Erschütterung werden. Denkt an meine Worte, wenn es soweit ist. Es wird eine mächtige Erschütterung geben. Und es wird eine Trennung gehen durch den Leib Jesu Christi. Es wird bei dieser Erschütterung, wird festgestellt werden, wer abfällt und wer nicht. Und viele, die meinen, das Reich Gottes ist nur Partystimmung, sie werden entweder an diesem Moment, wenn sie geschüttelt werden und erschüttert werden, entweder werden sie Buße tun und sich ganz an Christus binden und andere werden verärgert und wütend oder sonst irgendwie ihren Weg gehen und Christus verlassen. Aber die Erschütterung wird kommen. Und wir müssen uns darauf einstellen, es wird auf Verfolgung kommen. Ich sagte es euch neulich, wenn wir die Tendenzen in unserem Land sehen, man gibt unserem Land noch 10 bis 12 Jahre. Der Druck auf bibelgläubige Christen ist so stark geworden. Und man sagt, in 10 bis 12 Jahren werden wir Verfolgung haben in Deutschland. Und ich liebe das nicht. Ich mag es nicht. Und Marita sagte dann die Woche, sagt sie, weißt du, Herbert, ich glaube, das ist der einzige Weg, dass die Gläubigen mal endlich aufwachen. Denn dann wird sich beweisen, wer gehört zu Gott und wer gehört nicht zu Gott. Ich sage, Marita, ich liebe es trotzdem nicht. Ich will nicht verfolgt werden. Wer will das schon gerne? Aber die Gemeinde in Jerusalem, als die Verfolgung einsetzte, dann wuchs sie und breitete sich aus über die Völker, über ganz Kleinasien. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Wir können also nicht herkommen und sagen, ich will einen gottlosen Lebensstil. Aber dann will ich trotzdem heilig und rein und alles bin ich. Nein, Gott sagt, bade dich, wasche dich, reinige dich von Sünden, reinige dich von deiner Pornografie, reinige dich von den Dingen, die nicht zu dir gehören, reinige dich von deiner geklauten Computersoftware. Egal, was man sagt, und ich finde es erschreckend manches Mal, dass selbst unter Leitern Dinge kommen, ist doch egal, diese Computerfirma sowieso, die haben doch genug Kohle. Und man geht und brennt illegal seine Software drauf. Das ist Diebstahl. Das ist kein Leben in Reinheit. Egal, ob ich einen Pastorenausweis habe oder nicht. Wenn ich Software klaue, dann bin ich ein Dieb. Und in der Bibel steht geschrieben, ein Dieb kommt nicht ins Himmelreich Gottes. Steht nicht, außer er ist ein Pastor. Steht nicht geschrieben. Diebe kommen nicht rein. Das heißt, Herr, ich tue Buße. Das heißt, ich reinige meinen Computer. Ich tue was Gestohlenes runter und ich kaufe mir ordentlich meine eigene Software. Das ist der Weg. Das andere ist stehlen. Ganz einfach stehlen. Hallo? Oder ist es doch nicht stehlen? Ich weiß, es gibt ganz schlaue Gemüter, die sagen, ich leih es ja nur für eine Zeit. Aber hast du die Firma gefragt, ob sie dir es für die Zeit leihen? Die werden dir was anderes erzählen. Die werden sagen, ich leihe dir nicht mal einen Anwalt, ich schicke dir meinen. Und sie überprüfen das. Sie überprüfen diese Dinge. einen heiligen Leibrock. Mein Körper, meine Wege, meine Haltungen sind in Wahrheit, Gürtel der Wahrheit, Helm des Heils. Ich lasse mir das auch nicht nehmen. Ich bin gerettet in Jesus Christus. Aber dieser Verstand soll ausgefüllt sein mit Gott. Ja, mit Gott. Das, was schön ist, was lieblich ist, was wohllautet, darüber denkt nach. Und das tut, darin geht, sagt der Herr. Nochmal zu den Priestern, 3. Mose 16, 23. Und der Priester soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider, sind heilige Kleider. Und Psalm 132, 9, deine Priester sollen sich bekleiden mit Gerechtigkeit. Wir haben gesagt, das Kleid, das die Braut bekommt, ist ein leinenes, weißes, reines, glänzendes, also strahlendes Brautkleid. Und das sind die gerechten Taten der Heiligen. Das sind die gerechten Taten. Und Gott sagt, damit kleiden wir uns, mit Wahrheit. Komme ich im Himmel an als der, der in Wahrheit lebt? Komme ich im Himmel an als der, der sagt, meine Gedanken sind aber auf dich ausgerichtet, o Herr? Mein ganzes Leben ist ein Leben, das dir geweiht ist. Und beachte, ich spreche nicht von Perfektionismus. Ich spreche nicht davon, wenn jemand fällt. Ich spreche nicht davon, dass mal nicht Dinge schieflaufen. Wir sehen das bei Petrus, der hat dann voll einen abgeheuchelt. Mit den Heiden hat er ganz schön ordentlich Schweinesteaks wahrscheinlich und alles Zeug gegessen. Und dann kamen die Juden an und dann hat er gesagt, hey, sowas esse ich nicht. Und Paulus sagt, vor allen habe ich ihn ermahnt und habe gesagt, du bist ein Heuchler. Vor allen habe ich ihn ermahnt. Weil das wäre, wenn Paulus das stehen lassen hätte, auch bei seinem Mitapostel Petrus, wenn er es stehen lassen hätte, dann wäre Einbruch von Lüge, von Heuchelei, von Täuschung in die Gemeinde gekommen. Und die Bibel sagt, wehret den Anfängen. Und wenn du sagst, ich liebäugle mit diesem, das ist zwar nicht ganz göttlich, aber damit liebäugle ich. Ich sage dir, mein Bruder, Schwester, wenn du das nicht abbrichst, dann wird es dich früher oder später beherrschen. Es wird dich beherrschen und wird Macht über dein Leben ausüben. Und du wirst ein Sklave dieser Dinge werden. Nochmal zum Schluss. Das himmlische Brautkleid ist nicht nur fein, sondern auch glänzend und rein. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Die feine Leinwand ist mein Lebensstil in Gott. Die feine Leinwand ist mein Leben mit Gottes Haus, mit seiner Gemeinde. Ich muss es ganz bewusst sagen, wenn du sagst, ich liebe Gott, aber du meinst, du brauchst keine Gemeinde, dann bezweifle ich, dass du Gott liebst. Entweder bist du sehr unerfahren, aber es ist auf jeden Fall ein falscher Weg. Es ist auf jeden Fall ein falscher Weg. Wir sind berufen zur Gemeinschaft der Heiligen. Ja. Ich kann nicht sagen, ich heirate Marita und ziehe dann sonst irgendwie durch die Lande. Aber wir sind ja verheiratet. Marita, also diese Woche bin ich dort bei der, aber Schatzi, vergiss nie, dass ich dich liebe. Du bist meine Einzige. Du, Schatzi, bist meine Einzige. Da würde Marita sagen, ach, ich glaub's dir, Herbert. Ah, wunderbar, mach weiter so. Hey, ich glaube, wenn sie es nicht täte, dann müsste man jemand vorbeischicken, der die Matratze und die Kissen und alles, was von mir ist, aus dem Fenster schmeißt und irgendwo auf die Müllkippe bringt. Verstehst du? Und Gott sagt, ihr seid mit mir verheiratet. Ihr seid mit mir verheiratet. Wir sind einem Mann verlobt, sagt die Bibel. Wir sind seine Braut. Und Gott sagt, wenn wir andere Wege gehen, dann seid ihr Hurer. Dann seid ihr Ehebrecher. Gott bezeichnet es so. Weil wir sind dann Fremdgänger. Dann sind wir solche, die fremdgehen, die Ehebruch leben. Geistlichen Ehebruch. Ich bitte dich heute Abend, dass du einen Check machst und sagst, Herr, ich stelle mich dir. Herr, ich stelle mich dir. Ich stelle mich dir. Heute breche ich mit Ungerechtigkeit. Heute breche ich mit meinen Ausflüchten und Ausreden. Ich breche damit, Herr. Ich breche damit. Ich beende es. Wer seine Sünde bekennt und, was wie als weiter? Lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Also wir gehen nicht in einen Beichtstuhl und sagen, oh, ich bekenne meine Sünden und danach machen wir dasselbe munter weiter. dann hätten wir uns das Ganze sparen können. In der Zeit hättest du lieber eine Pizza essen gehen können oder ein Bier trinken. Weil das ist ein sinnloses Unterfangen, sinnlose Zeitvergeudung. Buße nach Gott heißt, ich denke um, ich wende mich ab und ich gehe jetzt mit Gott. Und wenn wir dann merken, da kommen Dinge in unserem Leben, oh Herr, eigentlich, ich bin in Zorn und Wut oder in Ärger. Aber die Frucht des Geistes ist Friede, Freude, Gerechtigkeit, Frucht des Geistes, Langmut, Geduld. Und du merkst, es ist eine Haltung, rede ich es schön und sage, naja, jeder macht ja mal so Fehler. Und ich kenne ja auch viele andere Christen, die machen das ja auch. Dann merken wir, dass wir eigentlich keine Buße wollen. Aber Gott, ganz ehrlich zu Gott gehen, sag Gott, du kennst mich schon so viele Jahre und du weißt, was ich für ein Wutknoten bin. Du weißt, dass ich mich da oder dort nicht beherrschen kann. Du weißt, Herr, dass ich in Dingen verstrickt bin und immer wieder dann sage, oh, das ist verkehrt. Aber dass du es nicht mehr schön redest, dass du sagst, Herr, ich wende mich davon ab und ich brauche deine Hilfe. Würdest du mir bitte helfen? Ich brauche dein Erbarmen. Ich will raus aus diesem Lebensstil. Ich will ihn verlassen. Ich will nicht mehr am Louis besoffen in der Gegend rumhängen und Krawall machen. Das will ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich will es nicht mehr. Und dass wir da kommen und sagen, Herr, ich habe da nicht die Kurve gekriegt. Ich weiß nur eins, du musst mich verwandeln. Verändere mein Herz, o Herr. Reinige mein Herz und verändere es. Verstehst du, wir handeln damit. Und der Herr wird uns verändern. Amen. Aber es muss eine Ernsthaftigkeit kommen. Ich so, heute tue ich mal wieder Buße. War auch mal gut, der Herbert hat mich ja vielleicht mal richtig aufgerüttelt wieder ein bisschen. Und es wird eine Woche halten. Ich möchte, dass du Fortschritte machst. Samuel hat am Schluss seines Lebens und Dienstes gesagt, er sagt, Volk Israel, ich habe euch den ganzen Ratschluss unseres Gottes dargelegt. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe nichts zurückgehalten. Und der Herr ist mein Zeuge, dass ich mich nicht beeindrucken ließ von euren Meinungen oder von euren Ideen oder ob man mir gerne zuhören würde oder nicht. Ich habe Gottes Ratschlüsse verkündigt. Niemand wird mir vorwerfen können, dass ich was unterschlagen habe, um gut dazustehen. Und Gott ist mein Zeuge. Und bei Gott, Samuel, es heißt, da donnerte es im Himmel. Gott sagte, Amen. Er hat das gemacht. Amen. Er hat den ganzen Ratschluss verkündet. Ich möchte so einer sein, der nicht nur Schönwetterpredigten hält. Und wir haben über Gerechtigkeit gesprochen. Ne? Das ist ja, Gerechtigkeit lief uns schon aus den Poren raus. Und die soll auch weiter rauslaufen. Denn wir sind Gottes Gerechtigkeit in Christus. Aber wer sagt, dass er gerecht ist und dass er mit Gott lebt, ist dann noch verpflichtet in dieser Gerechtigkeit, wie Jesus gelebt hat, verpflichtet wie Jesus zu wandeln. Und wir werden verwandelt, wenn wir uns dem stellen in sein Bild. Wenn wir uns außerhalb im gottlosen Bereich bewegen, können wir nicht verwandelt werden in sein Bild. Dann werden wir weiter in Gottlosigkeit hinein verwandelt. Denn das, was ich anschaue, darin, worin ich mich bewege, in das werde ich geprägt und verwandelt. Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Ich lade dich ein, heute Abend zu Gott zu kommen, sagen, Gott, ich mache klar Schiff. Ich stelle mich dir. Gott, ich stelle mich dir. Ich möchte nicht eines Tages im Himmel stehen, wenn das Brautkleid weitergereicht wird. Wie mit dem Lendenschurz. Meine Blöße decken uns an, wo ist mein Kleid? Und dass du sagst, mein liebes Kind, du hast dafür nicht Vorsorge getroffen. Es ist keins angekommen. Es ist kein Kleid angekommen. Es ist kein Kleid angekommen. Ich glaube, das wird das Furchtbarste, das Schrecklichste sein. Wir haben gelesen am Anfang, wie Jesus sagte, der König lud zur Hochzeit. Er lud zur Hochzeit. Und der König sagt, du hast kein Kleid an, das kein Hochzeitskleid an. Raus, raus. Du hast kein Hochzeitskleid an. Raus. Du hast kein Hochzeitskleid an. Ich möchte so nicht stehen. Möchtest du da so stehen? Und viele Leute, wir haben das durch viele Propheten gehört in der Vergangenheit und wir lesen das und wir sagen, Ich kriege dann E-Mails, jemand sagt, Herbert, lies diese Prophetie über die Gemeinde und was kommt. Und das hat mich so erschüttert. Und ich sehe, dass die Leute eine Woche erschüttert sind, manchmal nur einen Tag. Und dann leben sie schon wieder weiter wie gehabt. Wir haben so viele Prophetien, wo Gott die Dinge spricht. Wir haben Prophetien, wo es auch klar wird, dass diese Erschütterung über die Gemeinde Jesu Christi in der westlichen Welt kommen wird. Und es werden viele zu Tode verzweifelt sein. Und sie werden ihre Leiter verfluchen und sie werden sie hassen, weil sie ihnen nicht die Wahrheit gesagt haben. Hasse mich vielleicht lieber oder ärgere dich über mich, weil ich dir jetzt die Wahrheit sage. Aber wenn die Stunde kommt, spätestens dann wirst du dich erinnern, der Herbert hat es mir ja gesagt. Der Herbert hat es mir ja gesagt. Ich möchte vor Gott stehen und sagen, Gott, ich habe alles gesagt, was ich sagen musste. Wisst ihr, wir haben uns ja noch nicht mal befasst über das Gericht. Wenn wir in Hebräer 6 reinschauen, was gehört dann zu den Grunddingen des Glaubens? Die Lehre vom ewigen Gericht. Haben wir noch nicht gesprochen in dieser Gemeinde. Michael hat was Tolles schon ausgearbeitet und wir werden das in unseren Grundkurs sicherlich so mit einbauen, um ihn zu vervollständigen. Das ewige Gericht. Haben wir nicht drüber gesprochen, weil wir lieben es. Die westliche Kirche liebt es über Gerechtigkeit, über Freude und Dancing und Clapping und Halleluja. Das ist schon, das war ein guter Gottesdienst. Aber du, ich soll mein Leben ändern. Ich soll rein werden. Ich soll reine Leinen anziehen. Ich soll nicht mehr pervers denken. Zwang, Zwang, Zwang. Welch eine Lüge. Wenn du pervers denkst und all diese Dinge, lebst du ja schon unter Zwang. Ich rufe dich zur Freiheit im Reich Gottes. Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes. Und darin bewegt Jesus sich, darin bewegt der Vater sich. Dazu sind wir berufen, uns dort zu bewegen. Der ist schuldig, darin zu wandeln, darin umherzuziehen. Ich ziehe nur noch in den Bereichen umher, die Gott sind. Wenn ich auf der Arbeit gehe, dann nehme ich dieses Umfeld, dieses Reich Gottes. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr kommt, sagt Jesus, sprecht, das Reich Gottes ist da. Wo immer ich bewege mich in diesem Reich Gottes. Ich bewege mich in diesem reinen, glänzenden Leinen. Ich bin ein Priester. Ich bewege mich im reinen, glänzenden Leinen. Ich bin ein Priester. Amen. Ich bin ein Priester. Okay, auch du im Internet, der du das gehört hast, geh einfach vielleicht mal ganz altmodisch auf deine Knie, dort gerade an deinem PC. Sag, Herr, vergib mir all meine Egozentrik und mein gottloses Leben. Und dann tu Buße und dann geh und such dir eine Gemeinde. Geh dort treu hin und dann sag zu dem Pastor dieser Gemeinde, ich möchte hier gerne mich investieren. Ich möchte hier mitarbeiten, ich möchte hier gerne mit meinen Taten dabei sein. Ich will dabei sein. Und du wirst sehen, man wird dich mit offenen Armen aufnehmen. Solltest du in deinem Umfeld keine Gemeinde finden, dann schick mir ein E-Mail und ich werde ganz bestimmt etwas für dich finden, das in deiner Nähe liegt. Halleluja. Und ihr, wenn wir jetzt so zum Herrn kommen, komm ganz einfach. Sag, Herr, hier bin ich, hier bin ich. Und ich kläre mein Leben. Ich kläre mein Leben. Ich kläre mein Leben. Amen.